Schubladen gehören zu jenen unauffälligen und diskreten Alltagsdingen, über die man in der Regel erst nachdenkt, wenn sie den Dienst verweigern, klemmen oder kaputt gehen. Sie sind zweckdienlich, drängen sich aber nicht auf. Im Gegenteil.
Und so könnte man sie auch in der Literaturgeschichte fast übersehen. Dabei bringen sie gerade im Eheroman des 19. Jahrhunderts oft die Handlung entscheidend ins Rollen. So sind es in Theodor Fontanes Effi Briest die bezeichnenderweise im Nähkästchen verborgenen Briefe, die zufällig entdeckt auf einmal aus demselben plaudern. Die frühere Affäre Effis mit Major Crampas kommt so ans Tageslicht. Effis Ehemann Innstetten sieht sich zum Duell genötigt, indem er zwar obsiegt, doch die anschließende soziale Ächtung seiner Frau, letztlich ihr Suizid, legt die überkommenen sozialen Normen der Zeit schonungslos offen. Die Geschichten aus der Vergangenheit sorgen so in der Gegenwart der Erzählung für Verheerung.
Kommen Sie ans Licht, so greifen Sie ins Leben ein und drohen das Lebensglück, die Ehe oder Liebe der Protagonistinnen und Protagonisten zu ruinieren. Oft werden die Geheimnisse der Vergangenheit spät, manchmal erst posthum aufgedeckt. Aber mal kommt es, wie Innstetten trefflich bemerkt, und dann ist das Leben der Überlebenden so gut wie abgeschlossen.
Nicht immer muss es so dramatisch ausgehen wie in Fontanes Effi Briest. Andere Nationalliteraturen sind da gnädiger, erklärt der Literaturwissenschaftler Christian Begemann.
Also in Effi Briest wird sozusagen die Höchststrafe an der Protagonistin vollstreckt. In anderen Texten, das geht von Tolstois Anna Karenina bis hin zu Schieds Falschmünzern, gibt es viel mehr Flexibilität. Man hat die Option, die Affäre des Ehepartners irgendwie unter den Teppich zu kehren. Also von Verzeihen muss dann gar nicht unbedingt die Rede sein, aber man arrangiert sich in irgendeiner Weise.
Und öffnet somit gewissermaßen natürlich eine neue Schublade. Dass die Schubladen gerade zu dieser Zeit an Bedeutung gewinnen, ist für den Literaturwissenschaftler Begemann kein Zufall.
Schubladen werden im 19. Jahrhundert schon deswegen besonders relevant, weil die industrielle Warenproduktion so zunimmt, dass auch Schubladen immer notwendiger werden und deswegen auch immer häufiger im Alltag, im Privatleben auftauchen.
Wir Menschen erachten Ordnung nun einmal für ein hohes Gut, auch im nicht-materiellen Sinne, solange daraus dann kein Schubladendenken resultiert. Eine Metapher, die in den Augen des Literaturwissenschaftlers
in dieser Form meines Erachtens den Schubladen Unrecht tut. Die Schubladendenken, das tut so, als sei Schublade eben immer ein Ordnungssystem und eines für eine sehr starre und stereotype Ordnung. Tatsächlich aber übersieht das, wie sehr Schubladen genau zum Gegenteil tendieren, nämlich zum Chaos.
Und das weiß nun wirklich jeder, der schon einmal etwas verzweifelt darin gesucht hat. Neben dieser besonderen Dialektik der Schublade strukturieren die in ihr verschollenen und mit einem Mal wieder entdeckten Dinge und Aufzeichnungen oft auch den Aufbau einer Geschichte. Die Schublade ist also auch Metapher für die Erzählweise.
Zahlreiche Novellen des 19. Jahrhunderts sind Rahmenerzählungen. Und im Scharnier zwischen Rahmen- und Binnengeschichte ist häufig genau eine solche Szene des Auffindens angesiedelt, dessen Resultate dann die Binnenerzählung vorgeblich nur mitteilt.
So sind es in Konrad Ferdinand Meyers Erzählung das Amulett, eben jenes zufällig in einem geheimen Schubfach erspähte Amulett, sowie der von einer Kugel durchlöcherte Filzhut, welche die Erinnerung freisetzen. Überflüssig zu erwähnen, in welch enger Verbindung die Schublade zu unserem Unterbewusstsein steht, wobei die Literatur hier sogar Freuds Psychoanalyse vorgreift, erklärt Christian Begemann.
Die Literatur nutzt genau diesen Übersprung von der Erinnerung ins Unbewusste immer wieder aus. Also Schubladen sind ein Raum, in dem etwas gespeichert ist und gespeichert bleibt unter einer Oberfläche, einer Tischplatte oder einer Schrankwand, was den Protagonisten gar nicht selber bewusst ist. Da kommt dann immer etwas zum Vorschein. Damit wird dann auch ein Unbewusstes konturiert in der Literatur, auch noch vor Freud.
Kierkegaard, Proust, Gide, Flaubert, Tolstoi, Stifter. Zahlreiche Beispiele, vor allem aus dem 19. Jahrhundert, führt Begemann an, wie die Schubladen, Kästchen und Kisten mitunter scheinbar auch ihre eigene Agenda verfolgen, als wollten sie noch nicht Erledigtes zu Ende bringen. Nicht immer kommt es zur Katastrophe wie bei Fontane. Mal werden die Botschaften der Vergangenheit sogar bewusst übersehen, um Übel abzuwenden. Mal zeichnen sie nur das Charakterbild einer Figur oder das Sittenbild einer Epoche. Stets aber eröffnen sie neue Erzählräume. Aus literaturwissenschaftlicher Sicht vielleicht keine umwälzende Erkenntnis, aber mindestens ein spannender Beifang der Forschung. Weshalb die kleine Poetik der Schublade auch als Essay und nicht als wissenschaftliche Abhandlung daherkommt. Was das 146 Seiten starke Büchlein aber erfreulicherweise mehr unterhaltsam als gelehrsam macht. Und es gehört ein bisschen zur Ironie, dass ich Christian Begemanns kleine Poetik schon einige Wochen in meiner mentalen Schublade geparkt hatte, ehe ich es tatsächlich zur Hand genommen und einfach so weggelesen habe. Christian Begemanns kleine Poetik der Schublade ist im Waldstein Verlag erschienen, der Essay im festen Einband im kleinen Format kostet 20 Euro.